Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Schweden ein wunderschönes Land ist. Zumindest für mich ist es. Und ich glaube auch für die meisten Hörerinnen und Hörer, die sagen alle, okay, Schweden, das ist wirklich ein wunderschönes Land. Und es ist auffällig, dass viele, die einmal in Schweden Urlaub machen, immer wieder dort Urlaub machen. Das heißt, irgendetwas scheint an diesem Land zu sein, was irgendwie so ein bisschen magisch ist, ein bisschen anziehend ist, dass man immer wiederkehrt, dass man nicht so richtig loslassen kann. Und es gibt natürlich Hunderte, ja wahrscheinlich tausende magische Orte, die dich verzaubern können in Schweden. Jeder Schwedenliebhaber hat wohl so seine ganz eigenen persönlichen Plätze. Plätze, die für ihn ganz persönlich oder für sie ganz persönlich einfach magisch sind, zauberhaft sind. Ich habe mich aber auf die Suche gemacht, mal ein paar auszuwählen, so ein paar ganz besondere Highlights, wo Schweden ganz besonders magisch schön ist. Und diese Orte, die möchte ich dir heute vorstellen. 10 magische Orte und es gibt noch 10 weitere in der gleichnamigen Bonusfolge, die auch heute erscheint. Das heißt, dann hast du 20 magische Orte. 20 magische Orte in Schweden, die vielleicht so auch für deine Urlaubsplanung, wenn du vielleicht gerade am Plan bist, vielleicht ganz wichtig sein können. Ja, und damit begrüße ich dich ganz, ganz herzlich zu dieser Folge über diese magischen Orte in Schweden. Mein Name ist Jo von Elchkuss und ich sage Hey Ock, willkommen. Gleich eine Anmerkung vorneweg. Ich habe hier natürlich eine Reihenfolge ausgewählt, aber es ist kein Ranking. Vielmehr sind die Orte von Süd nach Nord sortiert. Auch in der Bonusfolge wird das wieder so sein, auch hier von Süd nach Nord. Das heißt, es ist kein Ranking, das würde aber auch überhaupt gar keinen Sinn machen, denn es geht ja nicht darum, oder das ist alles so subjektiv. Das heißt, da kann man nicht sagen, das ist der schönste Ort oder das ist der zweitschönste Ort. Das macht keinen Sinn, weil eben auch du da draußen wahrscheinlich das ganz anders siehst. Du würdest es in eine andere Reihenfolge bringen. Du würdest auch andere Orte wahrscheinlich auswählen. Das ist ja auch ganz klar. Diese Liste ist absolut unvollständig. Man kann nicht sagen, es gibt diese 20 magischen Orte in Schweden, sondern es gibt eben viel, viel, viel mehr. Oft sind es ganz, ganz kleine Orte, die man so ja mit etwas Glück oder per Zufall einfach entdeckt und in die man sich verliebt. Das sind so die klassischen Smultronstellen, also die für einen ganz persönlich eine große Bedeutung haben. Aber hier geht es um so allgemeine, schöne Orte, die, glaube ich, so gut wie jeder zumindest als besonders schön anerkennen würde. Ja, und damit legen wir auch los und zwar ganz im Süden. Wir kommen, das ist der erste magische Ort, nach Österlen. Für viele ist ja Skåne schon schön, aber vielleicht noch nicht so richtig Schweden. Das sagen zumindest immer wieder welche. Weil Skåne sehr agrarisch orientiert ist, sehr flach ist. Da sind eben noch nicht, oder vielerorts noch nicht so diese Wälder, Seen, rote Holzhäuschen. Das, was man vielleicht so klassischerweise oder typischerweise von Schweden erwartet. Aber Österlen ist dennoch unfassbar magisch. Hier gibt es weite Felder, die sich über sanfte Hügel wellen, pittoreske Dörfer und Gehöfte. Überall sind wieder so kleine Bauernhöfe, die wirklich sehr, sehr schön sind, die eben eher an Dänemark erinnern, als an dieses klassische Schweden, aber die trotzdem sehr, sehr schön sind. Es gibt herrliche Sandstrände, wirklich richtig schöne Sandstrände. Alte Grabstätten aus der Bronzezeit, aus der Eisenzeit. Ja, die Region Österlen im äußersten Südosten Skånes, die bezaubert mit wunderschöner Natur und mit gemütlichen Ortschaften. Vor allem so im Frühling, im Frühsommer, wenn alles blüht, es wachsen hier sehr viele Äpfel oder es werden viele Äpfel angebaut, wenn die hier blühen, dann ist es richtig, richtig schön. Und es gibt einfach viele kleine Ortschaften, wo man schön essen gehen kann oder einen Kaffee trinken kann, wo man einfach so ein bisschen das Leben genießen kann. Zentrum in Österlen ist die durchaus kleine Stadt und auch die einzige Stadt in Österlen, das ist Simrishamn. Und sie lohnt ebenso einen Besuch wie auch die mittelalterliche Burg Glimmingehus. Die ist vielleicht auch aus Nils Holgersson bekannt. Hier kämpft er mit und gegen die Ratten oder sorgt dafür, dass die bösen Ratten wieder aus Glimmingehus, aus dieser Burg, ausziehen. Und hier ist natürlich auch die Schiffssetzung Arle Stena. Das ist nochmal so ein ganz eigener magischer Ort. Auf den gehe ich in der Bonusfolge noch ein bisschen genauer ein. Und hier gibt es, ich habe es vorhin schon gesagt, endlose und wunderschöne Sandstrände. So vor allem rund um Kiwik, da sind die besonders schönen Strände. Also, man muss in Schweden gar nicht weit fahren und nicht weit in Norden fahren, um an diese magischen Orte zu kommen. Gleich ganz im Süden, in Österlen, da ist so einer. Österlen ist eine größere Region, es gibt aber auch so die kleinen Orte, sehr punktuelle Orte, die sehr magisch sein können. Zum Beispiel der Autofriedhof Kyrkjemosse. Das ist mein Punkt 2. Liegt etwa 1 Kilometer westlich von Ryd in Småland und hier versteckt sich wirklich ein wahrlich zauberhaftes Örtchen im Wald. So ein Zusammenspiel von Mensch und Natur entstanden. Entstanden ist es durch einen Mann namens Åke Danielsson. Er stellte hier all jene Autos ab, die er ausschlachtete, um die noch intakten Einzelteile zu verwerten. Ja, und die restlichen Autos, die blieben einfach im Wald liegen. Ökologisch vielleicht nicht ganz so ein Traum, aber für uns jetzt oder vielleicht auch für Fotografen ein großer Traum. Denn die Wracks, die blieben einfach stehen. Und im Laufe der Zeit, da hat die Natur sich ihrer wieder bemächtigen können. Und nun stehen sie, also da teilweise wirklich sehr, sehr alte Autos, alte Volvos beispielsweise, überwuchert von Moos und Gras. Sie zerfallen nach und nach, doch manche, da wachsen schon wieder Bäume. Und das ist wirklich ein absolut magischer, zauberhafter Ort. Richtig schön faszinierend, wie hier die Natur sich ihr Reich wieder zurückholt. Aber es gibt da hier auch ein Aber, je bekannter dieser Autofriedhof wurde, und der ist mittlerweile sehr, sehr bekannt und auch in jedem Reiseführer steht er drin, ja, desto mehr Touristen kommen natürlich auch. Und es ist leider so, dass bei Touristen es natürlich auch immer diejenigen gibt, die sich nicht ganz so verantwortungsbewusst aufführen. Es verschwinden Autoteile, der Vandalismus nimmt zu, es gibt immer wieder mal Schmierereien und das ist natürlich unglaublich blöde und doof und man fragt sich immer, wer macht sowas? Warum müsst ihr denn auf die Autos hochklettern und die brechen dann zusammen? Warum müsst ihr dort irgendwie ein Graffiti anbringen oder so? Also, das ist sehr, sehr störend und dieser Ort wird dadurch, ja, oder geht dadurch zu nach und nach auch kaputt. Wer sich also von den Autos im Wald noch verzaubern lassen möchte, der sollte dies möglichst bald machen. Punkt 3. Visby und Fårö. Von Visby habe ich ja schon öfter gesprochen, die vielleicht schönste Stadt in Schweden. Und ja, Visby und Fårö sind auch zwei unterschiedliche Orte, die auch einen sehr, sehr unterschiedlichen Charakter haben, aber ich habe sie trotzdem zusammengenommen, weil beide magische Orte sind oder beides magische Orte auf Gotland sind. Und ich wollte hier keinen aus der Liste streichen und man hat eben Fårö auch sehr, sehr schnell erreicht, wenn man in Visby ist und deswegen nehme ich sie hier zusammen. Visby ist der Hauptort der Insel Gotland und wirklich eine wahre Perle. Umgeben von dieser mächtigen, prächtigen, mittelalterlichen Stadtmauer ist die Altstadt ein einziges Museum, kann man sagen, und deswegen auch absolut zu Recht Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Hier stehen unzählige Ruinen, also vor allem Kirchenruinen, die total faszinierend sind, da reinzugehen, die zu erforschen, auszukunden und einfach auf sich wirken zu lassen. Hier gibt es ganz viele enge Gassen, alte Gebäude, die versetzen die Besucher zurück ins Mittelalter. Deswegen ist natürlich Visby auch der perfekte Ort für die Mittelalterwoche, die im Anfang August stattfindet. Aber nicht nur in dieser Mittelalterwoche, sondern auch ansonsten fühlt man sich hier irgendwo in der Zeit versetzt. Wenn da noch die Rosen blühen und man ein gemütliches Café findet, dann ist die Idylle wirklich perfekt. Auch Visby kann touristisch sehr überlaufen sein, das ist so, aber trotzdem eine wirklich, wirklich wunderschöne Stadt. Und weiter im Nordosten, also ganz im Nordosten der Insel Gotland gelegen, dort gibt es eine kleine weitere Insel, die Fårö heißt. Das ist die Heimat des Regisseurs Ingmar Bergman, der hier große Teile seines Lebens verbrachte. Diese Insel ist magisch. Fast schon surreal ist sie. Wegen den sogenannten Rauken, die bis zu 10 Meter hohe Kalksteinsäulen, die am Strand herumstehen oder an vielen Stränden herumstehen, als schauten sie so hinaus aufs Meer wie so verzauberte Riesen oder Trolle. Rauken, die gibt es nicht nur auf Fårö, doch die schönsten, die findet man hier bei Langhammar. Die anzuschauen, diese Gestalten, die regen die Fantasie an. hier zum Beispiel den Sonnenuntergang zu verbringen am Strand von Langhammer. Das ist wirklich ein Traum. Es gibt auch viele weitere Strände. Auch ich gehe hier nochmal in der Bonusfolge auf einen ganz besonderen Strand ein. Aber das dann eben mehr im Bonusbereich. Fårö ist nur in den Sommermonaten eigentlich. Eigentlich nur in der Zeit der schwedischen Sommerferien. Da ist hier richtig viel los. Da kommen ganz, ganz viele Touristen. Und dann fällt die Insel wieder in einen 10-monatigen Dornröschenschlaf. Das macht vielleicht auch den Reiz aus. Und gerade hier im Herbst zu sein, kann besonders reizvoll sein. Wir wechseln die Küste und kommen von der Ostsee zum Kattegat. Oder wir gehen da an die Westküste. Ich habe hier, das ist der Punkt 4, Smögen herausgesucht. Oder man könnte auch jeden anderen Küstenort in Bohuslän nehmen. Ja, wenn du den Podcast schon länger anhörst, dann weißt du sehr genau, wie sehr ich Bohuslän liebe. Diese felsige Küste hier, die Tausenden, Abertausenden Schären, die es überall gibt, die vielen Boote, die sich hier auf dem Wasser tummeln, oder die Küste, die man selber mit dem Boot, mit dem Segelboot, mit dem Kajak erkunden kann, das ist einfach so unglaublich schön hier. Vor allen Dingen eben, weil es die Westküste ist und deswegen hat man hier teilweise traumhafte Sonnenuntergänge. Traumhaft sind deswegen die Sonnenuntergänge nicht nur in Smögen, sondern man kann da ja fast jeden anderen Küstenort zwischen Göteborg und der norwegischen Grenze aussuchen. Hier in Smögen, da schmiegen sich die weißen und roten Holzhäuser und die Bootschuppen an die von den Gletschern glattgeschliffenen Felsen so an. Hier in einem Café auf dem von der Sonne gewärmten Felsen oder auf einem Steg zu sitzen, dem Meer und den Möwen zuzuschauen und einfach nur zu genießen. Ja, das ist so das Beste, was der Schwedenurlaub an der Westküste zu bieten hat. Man kann hier auch rausfahren, auch auf noch kleinere Inseln, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hat, weil auch Smögen ist gerade im Sommer durchaus sehr überlaufen. Das sind natürlich alles hier auch touristische Orte, die ich dir vorstelle. Es sind keine versteckten Perlen, sondern es sind sehr bekannte Perlen. Und das ist bei Smögen auch so. Ähnlich wie bei Marstrand oder auch Lysekil. Das sind bekannte Orte, wo viele Menschen hinkommen. Wenn du es etwas entspannter haben möchtest, dann geh vielleicht auf die Insel Orust oder Sjörn. Die sind nicht ganz so touristisch. Und hier gibt es auch mal so kleinere vorgelagerte Inseln, wo man auch hier Orte aufsuchen kann. Skjerdingøen beispielsweise. Und die sind auch super, super, super schön. Ja, mit dem fünften Ort, wir wechseln wieder die Küste und bleiben aber in den Skjern. Von den Skjern von Bohuslän gehen wir in die Skjern von Stockholm. Die Stockholmer Skjern, die stehen den Inseln vor Göteborg oder in Bohuslän in nichts nach. Sie haben einen anderen Charakter, sind viel mehr bewaldet, nicht so felsig und vielleicht manchmal auch so schroff wie die in Bohuslän. Und auch ein Unterschied ist, dass hier viel mehr in Privatbesitz ist. Hier gibt es unglaublich viele Ferienhäuser oder eben auch feste Orte. Hier hat man vielleicht nicht so die Ruhe, wie das an manchen Orten in Bohuslän noch möglich sein kann. Wenn man ganz weit rausfahren möchte, und das lohnt sich, denn diese Fahrt von Stockholm aus bis auf die äußerste Schäre Sandöen, das ist einfach richtig, richtig schön. Und deswegen ist auch eben auch Sandöen mit dem kleinen und sehr gemütlichen Ort Sandhamn so eine ganz besondere Reise wert. Viele glauben auch, dass die Insel Sandhamn heißt, aber nur der Ort heißt Sandhamn, die Insel ist Sandöen. Ja, wenn man hier schon eben rausfährt, da ist man eine Weile unterwegs und da fühlt man sich schon wie bei Ferien auf Saltkrokan. Angekommen auf der Insel, da warten dann Cafés, Restaurants und wunderschöne Sandstrände und Badeplätze. Die Großstadt, die liegt hier ja nur wenige Kilometer entfernt und dennoch fühlt man sich wie in einer ganz, ganz fernen Welt. Es wird so, ja, man macht hier so einen Mini-Urlaub. Gerade wenn man in Stockholm ist und das waren auch viele Stockholmer, die fahren da am Wochenende raus, machen so einen kleinen Mini-Urlaub und das macht man hier auch. Man ist hier in einer anderen Welt, in der es irgendwie keinen Stress zu geben scheint. Deswegen sollte man die Zeit in Sandhamn auch so lange wie nur irgendwie möglich hinauszögern. Entweder indem man dort in einem Hotel übernachtet, das ist die eine Möglichkeit, oder indem man eben erst das letztmögliche Schiff zurück in die Stadt nimmt. Es lohnt sich auch, Sandhamn zu verlassen, also den Ort, und nach Süden zu wandern entlang der Küste, denn je weiter man nach Süden kommt, desto menschenleerer werden die Strände, gerade in der Nähe von Sandhamn, da ist noch richtig, richtig viele Menschen. Und je weiter man nach Süden kommt, da wird es dann deutlich weniger. Und natürlich auch in der Nebensaison, da ist dann plötzlich in Sandhamn gar nicht mehr viel los. Während der schwedischen Sommerferien, da ist auch hier richtig viel los. Sandhamn ist ziemlich magisch. aber eben auch, ja, was ich gerade gesagt habe, sehr touristisch. Andere Inseln in den Stockholmer Schären, die sind noch ruhiger, vielleicht auch etwas ursprünglicher als Sandhamn. Welche das sind, da stelle ich dir im Bonusbereich in der Folge eben auch zu magischen Orten in Schweden noch ein paar andere vor. Den Bonusbereich, den erreichst du, wenn du Unterstützerin oder Unterstützer von Elchkuss bist. Und da möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Elchkuss ist ein privates Projekt, steht kein Verlag dahinter, kein Unternehmen. Das heißt, ich muss den komplett selbst finanzieren. Und deswegen bin ich auf deine Unterstützung, deine Hilfe angewiesen. Wenn du sagst, ich mag diesen Podcast, ich höre ihn gerne und er bringt mir irgendwie auch etwas. Sei es nur so ein gedanklicher Urlaub in Schweden oder sei es ganz konkret für die Planung des Schwedenurlaubs, wie auch immer. Wenn du sagst, er bringt mir vielleicht auch etwas, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du so eine Kleinigkeit zurückgibst. Und das kannst du eben, indem du Elchkuss dauerhaft unterstützt. Ich habe 4 unterschiedliche Pakete bei steady.de geschnürt. Hier kannst du eines auswählen und schon kannst du die Bonusfolgen hören. Ich freue mich riesig über jede Unterstützerin, über jeden Unterstützer. Sage Tack så jättemycket. Die Nummer 6, wir kommen nach Dalarna, nach Sundborn. Das ist ein winziger Ort in der Nähe von Falun. Und dieser Ort Sundborn, kleines Dorf, wie gesagt, da stehen nicht viele Häuser, der ist fest mit dem Künstler Karl Larsson oder mit dem Künstlerpaar Karl und Karin Larsson verknüpft. Die beiden, die kauften sich hier ein Haus und gestalteten es zusammen um. Also vor allem die Frau Karin, die werkelte hier, die gestaltete, und Karl Larsson, der malte Bilder, Gemälde, wo Feste, schwedische Feste, die in diesem Haus stattfinden, aber manchmal auch einfach nur das Haus oder die Familie, die Kinder, die sich in diesem Haus aufhalten. Und somit wurde das Heim von Karl und Karin Larsson zum doppelten Kunstwerk, weil das Haus an sich ein kleines Kunstwerk wurde und dann wurde es eben immer wieder in ganz, ganz vielen Gemälden verewigt, die dann eben wiederum kleine Kunstwerke sind. Ja, und auf diesen Gemälden, da hielt Karl Larsson nicht nur das Leben seiner Familie, sondern eben auch die Inneneinrichtung des Hauses fest. Und damit prägte er den schwedischen Stil und unter anderem auch IKEA ganz massiv. Das schauten sich die Menschen an und sie wollten sich ähnlich einrichten. Und das Haus in Sundborn, das kannst du eben heute auch noch besichtigen. Und das Haus an sich ist völlig faszinierend, weil es einfach sehr, sehr toll eingerichtet ist, sehr fantasievoll eingerichtet ist. Aber hier kann man auch im Garten sitzen, so einem kleinen Flüsschen entlang wandeln. Das Haus liegt direkt am Fluss. Und wenn man das macht, dann weiß man ganz genau, warum Karl und Karin Larsson dieses und kein anderes Haus haben wollten. Es ist einfach magisch schön. Und auch wenn die beiden schon lange nicht mehr dort leben, schon lange tot sind, kann man der Magie dieses Ortes in Sundborn noch richtig schön nachspüren. Also deswegen ein Tipp für einen kleinen Ausflug. Wenn du mal in Dalarna am Siljansee in Falun bist, dann fahr auf jeden Fall auch nach Sundborn. Wir kommen weiter Richtung Norden und kommen an die Höga Küsten, die hohe Küste. Bis zu 300 Meter hoch erheben sich die Berge entlang der Höga Küsten, der hohen Küste. Es ist ein zerklüfteter Küstenstreifen nördlich von Härnösand im Ångermanland. Hier gibt es unzählige Wanderwege, da habe ich ja schon mal eine Folge darüber gemacht, wo es ums Wandern in Schweden ging. Da haben wir uns ja vor allen Dingen über die Wanderwege an der Höga Küsten unterhalten. Da kannst du kürzere Wanderungen machen, aber auch sehr lange Wanderungen. Auch mehr Tageswanderungen sind hier möglich. Und besonders schön ist es dabei im Skudeskogens Nationalpark. Von der Küste aus geht es hier steil bergauf, kleine Seen säumen die Wege, die mal durch mooriges, mal durch sehr steiniges Gelände führen. Das ist sehr unterschiedlich und das macht es auch sehr reizvoll. Und dann auch führt der Weg natürlich auch durch die majestätische Klamm Slottsskrevan. Die ist bekannt, das Foto kennst du sicherlich, diese senkrecht aufragenden Felswände und dann kann man unten durchgehen. Das ist natürlich ganz besonders magisch. Ja, und irgendwann steht man oben und kann die atemberaubende Sicht über die Küste, die vorgelagerten Inseln, das Meer genießen. Man kann das Meer natürlich auch mit dem Seekajak erkunden und erforschen. Oder es kann hier erpaddelt werden. Auch das finde ich sehr reizvoll. Also die Höga Küsten, ein herausragender Ort. Ein ganz, ganz, ganz besonders magischer und besonders schöner Ort. Aber auch wenn die Höger Küsten sehr magisch ist, so richtig aufnehmen mit dem achten Ort, den ich habe, kann es eigentlich kein Ort in Schweden, finde ich zumindest. Und das ist der Sarek. Großartiger, fantastischer, dramatischer geht's in Schweden kaum mehr. Der Sarek-Nationalpark in Lappland ist so eine der letzten wirklichen Wildnisse in Europa. Und der ist auch wirklich etwas nur für Abenteurer und Outdoor-Erfahrene. Hier gibt es keine ausgewiesenen Wanderwege, die gibt es einfach nicht, keine markierten Wanderwege. Es gibt auch keine Hütten in diesem Nationalpark. Das heißt, wer hier unterwegs ist, der braucht ein Zelt, der muss sich orientieren können, braucht eine gute Karte, muss mit einem Kompass umgehen können und der muss auch wissen, wie er in Situationen handelt oder wie er mit Situationen umgeht, wenn vielleicht etwas Unvorhergesehenes passiert, wenn man sich verletzt beispielsweise und wenn es länger dauert, bis Hilfe da ist, dann muss man mit solchen Situationen umgehen können. Man muss hier auch erstmal ein bisschen wandern, bis man überhaupt im Sarek ist. Das heißt, ein Tagesausflug in Sarek geht auch nicht. Deswegen ist im Sarek nicht so wahnsinnig viel los. Das wird immer mehr, der wird immer mehr entdeckt, das auch, aber trotzdem hält es sich schon noch sehr in Grenzen. Und vor allem, wenn man dann richtig in den Sarek hineingeht, dann hat man die große, große Einsamkeit. Man hat hier atemberaubende Landschaften, viele Berge, auch viele Berge, die die 2000 Meter Marke knacken oder zumindest ganz knapp rankommen. Und man hat über 100 Gletscher. Ja, da sieht man schon, das ist was Besonderes hier, der Sarek. Das Highlight ist der Blick ins Delta des Rappadalen. Hier kann man auf die Hörfe-Klippern hochsteigen. Das ist so ein hervorstehender Fels oder ein Berg. Und diese Bilder von dort oben, die sind auch die immer wieder Bildbände beispielsweise oder Kalender von Schweden prägen. Das ist hier einfach mega schön, dort oben zu sein und dann eben 300 Meter hinunter ins Rappadalen hinunterzuschauen und dieses Delta von Rappadalen. Das Problem ist, ich habe vorhin gesagt, der Sarek, der sei noch nicht so sehr besucht, mit dieser einen Ausnahme, der Hörfe-Berg oder Hörfe-Klippe. Die ist wirklich manchmal sehr gut besucht. Hier pilgern die Leute hoch. Es gibt eine Hütte, also am Rande des Sarek-Nationalparks gelegen. Und die kann man schön als Startpunkt wählen, um dann in einem Tagesausflug hier hochzuwandern. Das heißt, anders als andere Orte im Sarek ist Hörfe relativ leicht zu erreichen. Ja, das ist so der einzige touristische Ort, aber trotzdem ist er natürlich auch einfach fantastisch, magisch, schön. Und es gibt hier die Chance, Bären, Luchse oder Elche zu sehen. Das ist ja natürlich auch alles möglich, weil es eben so ruhig und einsam ist. Also der Sarek, vielleicht die herausragendste Region in Schweden, aber eben schwer zugänglich. Anders sieht es hier mit dem Abisko-Nationalpark aus. Oder prinzipiell mit Abisko. Der Sarek, der ist schwer zugänglich. Die lappländische Fjell-Landschaft rund um Abisko, die ist aber super leicht zu erreichen. Da kannst du mit dem Zug hinfahren, es gibt einen eigenen Bahnhof und du kannst sofort vom Bahnhof aus loswandern. Oder auch mit dem Auto. Die große Straße von Kiruna, die einzige Straße von Kiruna nach Narvik in Norwegen, die führt hier durch Abisko hindurch. Und das heißt, da ist man wirklich sehr leicht oder kommt sehr leicht hin. Hier in Abisko, da beginnt beziehungsweise endet auch der Kungsleden, der große, berühmte schwedische Wanderweg durchs schwedische Fjell oder durch schwedisch Lappland. Und es gibt hier auch mehrere Hütten in der Umgebung, auf denen man dann als Wanderer oder auch als Skitouren gehen, das natürlich auch. Man kann hier auch im Winter wunderbar unterwegs sein, auf denen man übernachten kann. Es gibt auch manche Hütten, die sind besetzt, also die sind bewirtet. Und es gibt auch andere kleinere Hütten, bei denen man einfach übernachten kann. Es gibt manche Hütten, die in der Nebensaison nicht besetzt oder nicht bewirtet sind, die aber dennoch offen sind, sodass man zumindest ein Notlager haben kann. Abisko selbst, also das Dorf selbst, das ist kein magischer Ort. Das ist eher ein langweiliges Dorf. Also da muss man sich nicht länger aufhalten. Aber eben die Möglichkeiten, die das am See Torneträsk, auch ein sehr schön gelegener See, die dieses Abisko bietet, die sind eben einmalig. Am besten, finde ich zumindest, quartierst du dich in der SDF Abisko Fjällstation ein. Diese Fjällstation, die hat praktischerweise sogar einen eigenen Bahnhof Und von hier kannst du dann eben die Wanderung auf dem Kungsleden oder auf anderen Wegen auch, zum Beispiel zu den Lappporten, beginnen. Die Lappporten, das ist ja auch so ein, ja, so ein ikonischer Ort, ziert ganz viele Postkarten, Bildbände. Besonders magischer Moment ist es im Sommer um Mitternacht auf dem Berg Nuolja zu wandern. Oder auch hier kann man mit der Seilbahn auch hochfahren. Und das kann man dann um Mitternacht machen, wenn die Mitternachtssonne noch am Himmel steht und dann steht man hier oben. Vielleicht gibt es sogar noch einzelne Schneereste, das kann hier vorkommen. Und dann blickt man auf die fantastische Landschaft, die sich vor einem ausbreitet oder unter einem ausbreitet. Man kann hier hinunterschauen und dann weiß man, ja, Schweden ist nicht nur schön, nicht einfach nur schön oder lieblich, Schweden ist wirklich zauberhaft. Verzaubert sind auch viele Menschen, die auf dem Kebnekaise standen, der höchste Berg in Schweden. Und das wäre mein 10. und letzter Punkt in dieser Folge. Der höchste Berg mit zwei Gipfeln, den Süd- und den Nordgipfel. Der Nordgipfel ist mittlerweile der höhere Gipfel, weil auf dem Südgipfel der Gletscher immer mehr schmilzt und deswegen der Südgipfel immer niedriger wird. Ja, für viele ist die Besteigung des Kebnekaises ein Traum. Das Gute daran, er ist eben nicht so super schwer zu besteigen wie andere Gipfel in den Alpen, die vielleicht auch so magisch anziehend sind. Aber auch wenn er nicht technisch nicht super schwer ist, er ist trotzdem eine Herausforderung. Man braucht vor allem Kondition und auch eine gewisse Wandererfahrung. Vor allen Dingen auch, wer auf den Nordgipfel will. Der sollte auf jeden Fall alpine Erfahrung mitbringen. Der ist ein bisschen schwieriger zu erwandern. Der Südgipfel, der ist leichter. Die meisten, die wandern von der Kebnekaise, Fjällstachun, auf zwei Wegen. Da gibt es zwei unterschiedliche nach oben. Einer ist ein bisschen anspruchsvoller, da er über Gletscher führt. Da muss man also aufpassen. Und den sollte man, wenn man sich hier nicht auskennt, vielleicht auch nur mit Guide machen. Nicht, dass man noch in eine Gletscherspalte hinabstürzt. Den anderen Weg, den auch touristischeren, den nehmen die meisten. Und der ist eben technisch nicht allzu schwierig. Aber es dauert eben, bis man von der Fjällstachun auf den Kebnekaise gekommen ist oder bis man wieder auch zurück ist. Man kann hier nicht übernachten. So 10 Stunden kann man gut unterwegs sein und deswegen ist eben auch gute Kondition so wichtig. Ja, und wenn man oben ist, dann wird man aber für all seine Anstrengungen belohnt mit einem fantastischen Ausblick über die lappländischen Berge, über das Kebnekaise-Massiv. Und das ist vielleicht so ein Erlebnis, so ein Once-in-a-Lifetime. Erlebnis, einmal im Leben, vor allem wenn man Schwedenliebhaber ist, sollte man das vielleicht gemacht haben. Über den Kebnekaise, da habe ich auch mal eine Bonusfolge gemacht. Das heißt, wenn du hier auch ein bisschen näher oder ein bisschen tiefer eintauchen möchtest, auch die Geheimnisse und die Rätsel rund um den Kebnekaise, denen näher kommen möchtest, dann geh rein in die Bonusfolge. Ja, das waren meine 10 magischen Orte in Schweden. Orte, die dich mit Sicherheit verzaubern werden, wenn du dort bist. Und wie gesagt, es gibt eben noch 10 weitere, die ich in der Bonusfolge vorstelle. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch da hineinhörst. Und hast du vielleicht noch weitere magische Orte oder was sind deine 10 magischen Orte in Schweden? Schreib mir gerne eine Liste. Würde mich sehr freuen, bin sehr neugierig darauf, was sind deine 10 ganz besonders zauberhaften Orte in Schweden? Schreib an elchkuss@elchkuss.de, dann kann ich da in späteren Folgen vielleicht noch drauf eingehen. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir eine wunderschöne Woche und vielleicht hast du ja so die ein oder andere Inspiration bekommen für den nächsten Schwedenurlaub. In diesem Sinne, ha det så bra, vi hörs. Elchkuss, der Podcast für Schweden.